Liebe Gemeinde, ich bin vor meinem Urlaub in die Buchhandlung gegangen, um mal zu schauen, was sich denn im Urlaub so zu lesen lohnen würde. Und da ist mir dann natürlich aufgefallen, dass die Bibel so im Esoterik-Ecke steht. Also wenn man die sucht und finden möchte, dann findet man die da. Ja, und da habe ich mich gefragt, ja, wer sollte das Buch da suchen und kaufen und finden? Und vielleicht gibt es ja doch einen Titel oder eine Werbung, die man so als Buchhändler und als Verkäufer von Büchern dafür finden könnte. Wofür ist die Bibel gut? Wer sollte das Buch kaufen? Ja, kluge Theologen haben schon kurze und knackige Titel gefunden. Zum Beispiel etwas, was aus dem Jesaja-Buch stammt, dass die Bibel ein Trostbuch ist. Also in Jesaja 40 und Vers 1 stehen diese wunderbaren Worte, spricht Gott der Herr: Tröstet, tröstet mein Volk. Tröstet, tröstet mein Volk. Trostvolle Worte, das tut gut, getröstet zu werden, und es ist sowas Liebevolles, jemanden zu trösten. Und man empfängt so viel Liebe und es tut so gut, wenn man getröstet wird. Noch mehr, wenn man weiß, dass Gott selber so liebevoll ist, dass er dich trösten möchte. Gerade dann, wenn es dir schlecht geht. Und bei ihm sich den Trost zu holen, auf verschiedene Möglichkeiten, ob man dann sich seine Zeit alleine sucht oder bei lieben Menschen, die einen an das Gute und Liebensvolle Gottes erinnern. Ob man in den Wald oder an andere Naturflecken geht, um da Kraft zu tanken und diesen Trost zu holen, die Heilung für die Seele. Oder ganz bewusst in Kirchen und Andachten geht oder einfach nur offene Kirchen besucht, um sich da an die Liebe Gottes und seinen Trost zu erinnern. Denn es ist gut und wichtig, wenn man einmal so eine Traurigkeit hat, aufgeschreckt ist, aufgewühlt, sich an das zu erinnern, was Gott gibt, also einen Anstoß zu bekommen, den man sich selber nicht so einfach geben kann, und dann im Glauben das zu finden. Natürlich an Jesus. Und so sagt Jesus zum Beispiel diese schönen Worte, und viele kennen sie ja auch: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Bibel als Trostbuch. Gut zu lesen, um sich trösten zu lassen. Andere Theologen haben die Bibel auch ein Buch gegen die Angst genannt. Also die Bibel ein Buch gegen die Angst. Also viele Konfirmanden wählen sich einen Spruch aus, der im ersten Kapitel im Josua-Buch steht. Da steht: Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Oder wenn du dich daran erinnerst, dass immer, wenn ein Engel in der Bibel auftritt, er diese wunderbaren Worte sagt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja, der Titel für die Bibel soll ja Menschen ansprechen, Interesse wecken, also zum Zugreifen und Reinlesen bewegen. Denn viele kennen das, die gerne Bücher kaufen. Die stehen dann manchmal auch nur so im Regal und dann braucht man nochmal einen Anstoß und dann doch nochmal 5, 6, 7 Sekunden sich selber Zeit zu geben und da reinzuschauen. Und manchmal werden daran noch mehr als nur ein Vers. Man könnte die Bibel vielleicht auch ein Gib-auf-dich-Acht-Buch nennen. Ein Gib-auf-dich-Acht-Buch. Im ersten Johannesbrief, da steht: Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann auch Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Gut, seinen Bruder hassen, meint jemanden anderen aus der Gemeinde. Manchmal sagen wir auch liebe Schwestern und Brüder statt liebe Gemeinde, so gehört sich das. Und dann kommt dieses harte Wort, hassen. Ich muss sagen, ich benutze das Wort eigentlich so gut wie nie, ganz selten mal. Und ich würde auch nicht heute sagen, dass ich jemanden hasse. Das ist vielleicht bei Jugendlichen noch einmal anders. Die wissen mehr, mit dem Wort anzufangen. Da weiß man eher noch, wer ein Feind ist und wen man gehasst hat, wem man den Alltag doch zur Hölle machen kann. Wer als Erwachsener Grund zum Hassen hat, dem muss wohl Schreckliches widerfahren sein. Die Verse beschreiben also das Ende einer schlimmen Entwicklung. Ein Lügner ist, wer behauptet, er liebe Gott, aber hasse seinen Nächsten. Wie kann es nur so weit gekommen sein? Ja, steter Tropfen hüllt den Stein, und was um uns herum passiert, lässt uns ja auch im Innern nicht kalt. Es gibt ja nicht nur wunderbare, sondern auch wunderliche Menschen. Geiz kann anstecken, so wie Missgunst und auch das schlecht über Menschen reden, die gerade nicht im Raum sind, das Lästern wirkt ansteckend. Jemand hat mal gesagt, das große Problem an Egoisten ist, dass sie uns dazu bringen, sie mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen. Das große Problem an Egoisten ist, dass sie uns dazu bringen, sie mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen. Dass wir also selber egoistisch und selbstsüchtig handeln und werden, selber immer mehr das Herz eines Egoisten bekommen. Und wer will ernsthaft schon sowas haben? Vielleicht mag jetzt jemand einwenden, ja, aber wir sind doch alles Sünder und damit sind wir doch sowieso Egoisten. Ja, natürlich stimmt das, aber lass dich nicht täuschen mit den schönen Worten von Martin Luther, um das richtig zu verstehen. Kein Mensch ist so schlecht, dass er nicht noch schlechter werden könnte. Und kein Mensch ist so gut, als dass er nicht noch besser werden könnte. Ein Gib-auf-dich-Acht-Vers. Denn Gott interessiert sich dafür, was in deinem Herzen passiert. Bei all dem, was um dich herum geschieht, interessiert sich Gott für dein Innerstes, für deine Seele, was da vor sich geht. Und hat man auch einen wunderlichen Bruder oder eine wunderliche Schwester um sich herum, dann achte auf dein Herz, auf deine Seele, auf dein Innerstes. Gott lieben und seinen Nächsten ist so eng miteinander verbunden, dass man es halt nicht trennen kann. Gib auf dich Acht und liebe. Und jetzt noch ein Wort für die Harmoniesüchtigen, für die, die den Konflikt scheuen, für die Schäfchen unter den Schafen und die Seelchen unter den Seelen. Es ist auch ein Zeichen von Liebe, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und ehrlich zu zeigen, wie es einem geht und was man möchte. Es bringt nichts, wenn du immer nur einsteckst und dann sauer einschlafen musst, Zähne knirschst. Denk daran, auch mal die eigene Position erkennen zu geben. Jesus sagte dazu ja, seid klug wie die Schlangen. Also seien Sie dabei auch klug im Verhandeln und tapfer. Also ein klares Wort zur rechten Zeit schafft Ruhe und Gemütlichkeit. Jetzt habe ich darüber gesprochen, was die Liebe beeinträchtigen und schmälern kann. Und nun möchte ich darüber sprechen, was die Liebe dann doch steigert und fördert. Für andere Menschen beten, gerade für die, die einem auf die Nerven gehen. Aber bitte nicht, dass der allmächtige Gott eingreife und die nervigen Menschen ändere oder erziehe. Nein, bitte am besten halte Fürbitte für Menschen. Was brauchen die? Was ist mit denen los? Was könnte denen Sorgen bereiten? Was stimmt da denn gerade nicht? Was freut den anderen? Was würde denen gut tun? Bete für andere Menschen, denn in der Fürbitte kommt der Glaube und die Liebe so wunderbar zusammen. Und sie ist so eine gute Brücke für die Liebe Gottes in dein Herz. Unsere Liebesfähigkeit kann noch einen wesentlich ungemütlicheren Weg vertiefen. Also je liebevoller du bist, kann das vertieft werden. Ich lese aus Lukas 7, jetzt die Verse 36 bis 47. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Der ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas Salböl. Sie trat von hinten an seine Füße und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, küsste seine Füße und salbte die mit Salböl. Als aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Und Jesus spricht, Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zur Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat sich, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der hat wenig geliebt. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Ja, wer wird den Gläubiger mehr lieben? Derjenige mit den 50 oder derjenige, dem 500 Silbergroschen erlassen wurde? Ja, natürlich der, dem mehr erlassen wurde. Nun, und das Gleiche gilt auch für dich und auch für mich. Wollen wir wirklich mehr lieben, wie Christus es getan hat, dann führt kein Weg daran vorbei, den schweren Schritt zu tun und unsere eigenen Verfehlungen vor Gott zu bringen. Die Bosheiten und einzugestehen. Tiefer Blick in unser Herz und unsere Taten, aber damit ist nicht genug. Es geht darum, Gott zu vertrauen, sein Urteil anzunehmen, es gelten zu lassen, dass er vergibt, dass er nicht verdammt. Denn Gottes Urteil steht über deinem. Gib zu, gib ihm Recht mit seiner Vergebung und lass sie gelten, denn Gott wird deine Liebe dadurch steigern. Er wird sie viel mehr und viel tiefer werden lassen. Das ist Jesu Versprechen, dass du daran lernst, selber zu vergeben. Nun, und neben der Fürbitte für nervige Menschen, dem Bekennen der eigenen Schuld und dem Annehmen der Vergebung gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie du deine Liebe steigern kannst. Das klingt nun nicht mehr so kompliziert. Ganz einfach, tue Liebevolles. Und nicht erst, wenn du dich danach fühlst, als würdest du lieben. Die Bibel meint mit Nächstenliebe nämlich nicht einfach nur ein schönes Gefühl, als müsste man erst alle Menschen der Welt als beste Freunde haben, um denen was Gutes zu tun. Mit Nächstenliebe meint die Bibel, dass du etwas tust, ganz konkret, und hilfst. Dem Nächsten Hilfe anbieten, spenden für einen guten Zweck, arbeiten in der Gemeinde für die Dinge, die hier angeboten werden, um Gutes zu tun. Und es dann einfach tun, auftauchen und da sein. Was auch immer dir als gutes Werk vor die Füße fällt. Und wenn du jetzt sagst, oh, das klingt aber schwer, dann kann ich dir mit den Worten aus dem ersten Johannesbrief sagen, seine Gebote sind nicht schwer. Oder anders gesagt, lass dich nicht davon abhalten, das Richtige zu tun, nur weil das einmal schwer erscheint. Tu es einfach. Wende dich jemandem zu, kümmere dich, nimm dir Zeit für jemanden, freu dich mit anderen. Aber lass dich nicht aufhalten von einem Gedanken, der sagt, es wäre zu schwer. Es gibt alle möglichen Gedanken, die eben nicht stimmen. Im Nachhinein kann das Ganze ganz anders aussehen. Und schließlich ist das all das ja nicht einfach nur so eine Idee, sondern es wird Gottes Wunsch sein und er wird dich dabei unterstützen. Also ganz praktisch, Fürbitte halten, die Vergebung annehmen und tun, was einem vor die Füße fällt. Von den Füßen zurück nochmal zur Buchhandlung. Das Gib auf dich acht Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Buchecke auch in der Reise, unser Buch auch in der Reiseecke steht. Also wo es in ferne Länder geht und Fernweh ist. Ich denke, folgender Titel könnte Menschen anziehen, vielleicht ein Buch für Weltüberwinder. Also Jesus sagt ja, ich habe die Welt überwunden. Und in unserem schönen Johannesbrief steht ja auch, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Klingt das nach einer steilen These? Also wer, wenn nicht wir Christen, haben die Welt überwunden? Vielleicht fühlst du dich ja gar nicht wie ein Weltüberwinder. Auch wenn man sich natürlich vorstellen muss und fragen muss, wie fühlt sich denn ein Weltüberwinder? Und wenn du sagst, dass du dich nicht so fühlst, dann könntest du ja sagen, wie so ein Weltüberwinder sich fühlt. Ich denke, Jesus hat sich in den Tagen seiner Passion wahrscheinlich auch nicht gefühlt wie ein Weltüberwinder. Ich denke, es geht auch gar nicht um ein Gefühl von Überlegenheit, Erhabenheit oder Unantastbarkeit. Es geht darum, dass Gottes Reich das Maß aller Dinge ist, nicht die Maßstäbe unserer Gesellschaft. Christlich lieben heißt auf Gottes Wunsch hin lieben, weil er es geboten hat. Nicht, weil sich der Nächste diese Liebe verdient hat oder weil er freundlich genug war oder weil du gerade mit dem richtigen Bein aufgestanden bist oder weil das Erfolg verspricht. Nein, so wie Gott lieben, sollen auch wir gratis, umsonst, ohne Schielen auf Rendite. Es gab einmal ein Familienfest meiner Familie und man war in einem Restaurant und der Kellner war ausgesprochen unfreundlich, so bis unverschämt. Und dann hat mein Onkel zu ihm gesagt: Herr Ober, Sie können so unfreundlich sein, wie Sie wollen, wir mögen Sie trotzdem. Danach war der Kellner ausgesprochen freundlich. Und das ist nur ein kleines Beispiel, ein wenig Schmunzeln und Humor. Aber doch hat mein Onkel sich nicht von der schlechten Laune des Kellners anstecken lassen und ist dann auch nicht mit ihm umgegangen, wie der es eigentlich verdient hätte, also ihm auch gegenüber unfreundlich sein. Er hat ihm geholfen, die Welt kurz mal zu überwinden. Ich gebe zu, dass sein Leben lang zu tun ist natürlich ein hohes Ideal. Und dem kann man nur Schritt für Schritt näher kommen und vielleicht auch in diesem Leben nicht gerecht werden. Aber es ist ein guter Weg, den du gehen kannst. Unser Gib-auf-dich-Acht-Buch für Weltüberwinder. Nun ist es mit dem Lesen ja leider so, dass viele nicht lesen wollen, weil sie die Zeit dafür nicht haben. Zeit haben wir am allerwenigsten. Und darum ist die Bibel auch ein Buch für die, die wenig Zeit haben. Und so steht das wunderbar in Psalm 127. Seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Also wer wenig Zeit hat, für den muss das reinste Evangelium sein. Im Schlaf bekommen, was man tagsüber nicht erreicht hat. Das ist doch genial und gibt doch die Ruhe, die man braucht beim Bettgehen. Und das ist es auch. Gott, unser Herr, der schenkt so viel. Und manchmal auch ohne, dass du das merkst oder beachten kannst. Und dass wir das eine oder andere Mal nicht merken, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Vielleicht sogar eher gut. Könnte es ja sonst sein, dass wir uns dann doch über das, was wir geschenkt bekommen haben, wieder Sorgen machen und die den Reichtum meinen, bewahren zu müssen, obwohl der doch nur geschenkt ist. Und so leben wir mit dem Geschenken. Und manchmal schenkt Gott nicht den Schlafenden, sondern auch den Entschlafenen. Unsere Lebensphasen sind begrenzt, unser Leben ist begrenzt. Und wer mit der Zeit lebt, wird auch in ihr sterben. Und das Evangelium lautet, dir wird auch die Ewigkeit geschenkt. Der Tod wird nicht das Ende sein, denn Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und er wird dich in sein Reich und seine Gemeinschaft holen. Wieder aus dem ersten Johannesbrief. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Gott gleich sein. Also werden wir hier, werden wir nachholen, was uns hier an Liebe fehlt, um ihm gleich zu sein. Und da, wo wir jetzt noch hinter seiner Liebe zurückbleiben, wir nicht genug Acht geben, die Welt nicht überwinden. Dazu werden wir dann verwandelt. Und genau weiß es der Johannesbrief nicht zu sagen, wie das denn dann nun technisch aussieht und was es denn dann nun genau ist. Dieses Wissen ist uns noch vorenthalten. Nur eins, wir brauchen hiervor keine Angst zu haben. Schließlich werden wir den Ballast los, den wir eh nicht brauchen. Das wird eine Befreiung und ein Moment des Glücks. Oder wie es so wunderbar steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht in der vollkommenen Liebe. Ein Buch gegen die Angst, ein Trostbuch, ein Gib-auf-dich-Acht-Buch für Weltüberwinder, für die, die wenig Zeit haben. Also, wenn ich mich dann doch für einen Titel entscheiden müsste und den nennen würde, würde ich, glaube ich, bei dem ein Gib-auf-dich-Acht-Buch bleiben. Aber es ist eine gute Übung, sich selber einmal zu überlegen, wie du die Bibel zusammenfassen würdest. Du darfst auch weniger Worte dafür verwenden, aber es ist ein guter Einstieg, um die Seiten der Bibel mal wieder aufzuschlagen. Amen.